Und wenn man solche Erfahrungen hört und diese Verunsicherung, dann versteht man schon, warum junge Frauen sich auch anderweitig informieren möchten und auf Social Media vielleicht gehen.
Ja, absolut. Ich finde die Kommunikation wirklich fragwürdig in beiden Fällen. Vor allem, wenn es um PCO geht. In diesem Alter kann man eigentlich keine fixe Diagnose stellen. Es ist dann so, als ob ein Damoklesschwert über einen schwebt und man dann Angst hat, bekomme ich jemals Kinder? Und sie sitzen hier und haben ein Kind. Also das ist schon mal sehr schwierig in der Kommunikation. Das Zweite ist, wenn es um diese eigentlich fast übergriffige, sexualisierte Kommunikation geht, das ist eigentlich heutzutage völlig ausgeschlossen, dass man so mit Patientinnen spricht. Leider findet es manchmal leider noch immer statt.
Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
Stellen Sie sich vor, Sie sind zwischen 15 und 25 und suchen zwischen Instagram und Google verlässliche gynäkologische Informationen. Viel Glück, kann man da nur sagen. Gerade junge Mädchen und Frauen bewegen sich heute in einem Spannungsfeld zwischen Social Media, Halbwissen und manchmal auch echter Verunsicherung.
Und wir haben heute eine Expertin zu Gast, so wie jedes Mal, aber diesmal eine ganz besondere. Zumal nämlich eine Frau, die sich seit Jahren intensiv mit Aufklärung beschäftigt, mit der Aufklärung von jungen Frauen und Mädchen. Dr. Geinde Wewe, sie arbeitet als Gynäkologin in Wieselburg in Niederösterreich und ist auch im Krankenhaus Scheibs tätig. Sie holt Mädchen und junge Frauen dort ab, wo sie sich heutzutage gerne aufhalten, im digitalen Raum. Sie erreicht sie mit ihrem eigenen Podcast, Girls Talk, so sind wir auch auf sie gestoßen, und auf Instagram. Ihr Ziel? Verständliche, wissenschaftlich fundierte Informationen rund um den weiblichen Körper. Ja, und ein bisschen mehr Sicherheit im Umgang mit diesem sehr speziellen Thema. Dr. Wewe, schön, dass Sie heute hier bei uns sind.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen. Aufklärung ist ein Thema, was mir besonders am Herzen liegt. Deshalb freue ich mich besonders auf das Gespräch.
Mein Name ist Johanna Wolfsberger und neben mir sitzt mein Kollege Martin Krenneck-Burger.
Hallo, auch von mir.
Ich möchte kurz mit einer persönlichen Geschichte starten, nämlich meinem ersten Besuch beim Gynäkologen. Ich war damals 15 oder 16 und er hat mir gleich die Diagnose PCOS, also polyzystisches Ovariensyndrom, gestellt und hat mir erklärt, dass ich unfruchtbar bin und dass es sehr schwierig werden wird, schwanger zu werden. Und hat mich schon sehr verunsichert mit dieser Kommunikation. Inzwischen habe ich ein Kind und keine Anzeichen von PCOS. Noch eine zweite Geschichte von einer Freundin von mir, die auch mit Anfang 20 bei ihrem Gynäkologen war und gesagt hat, sie möchte die Pille nicht nehmen, woraufhin der Arzt gemeint hat, ach, Sie wollen schwanger werden, ich kann Ihnen auch ein Kind machen. Und wenn man solche Erfahrungen hört und diese Verunsicherung, dann versteht man schon, warum junge Frauen sich auch anderweitig informieren möchten und auf Social Media vielleicht gehen.
Ja, absolut. Ich finde die Kommunikation wirklich fragwürdig in beiden Fällen. Vor allem, wenn es um PCO geht, in diesem Alter kann man eigentlich keine fixe Diagnose stellen. Es ist dann so, als ob ein Damoklesschwert über einen schwebt und man dann Angst hat, bekomme ich jemals Kinder? Und sie sitzen hier und haben ein Kind. Also das ist schon mal sehr schwierig in der Kommunikation. Das Zweite ist, wenn es um diese eigentlich fast übergriffige, sexualisierte Kommunikation geht, das ist eigentlich heutzutage völlig ausgeschlossen, dass man so mit Patientinnen spricht. Leider findet es manchmal leider noch immer statt. Und moderne Kommunikation sollte eigentlich so stattfinden, dass man Shared Decision Making macht. Das heißt, dass die Patientin eingebunden wird in die weitere Prozedere, dass man sie teilhaben lässt und nicht einfach sagt, sie soll das und das oder das machen.
Was war denn Ihr Grund oder Ihr Antrieb, auf Social Media Aufklärung zu betreiben?
Mein Antrieb war das, dass ich immer mehr gemerkt habe, dass in meiner Praxis junge Menschen, Patientinnen kommen mit zwar viel Informationen von Social Media, vom Internet, Google, aber teilweise totale Verunsicherung haben, weil es sind gewisse Informationen, die falsch sind, die nicht richtig sind oder nur einseitig dargestellt werden. Und dann kommen sie zu mir in die Praxis, sitzen da und wissen eigentlich am Ende des Tages nicht, was sie tun sollen. Und meine Aufgabe ist es dann, sie quasi wieder in die richtige Richtung zu bringen, was schon sehr zeitaufwendig ist.
Sie haben gesagt, die Mädchen, die zu Ihnen kommen, haben teilweise falsche Informationen. Wir beide gehören ja, ohne unhöflich sein zu wollen, noch zu der Generation Dr. Sommer. Woher beziehen die Mädchen ihre Informationen heute oder die jungen Menschen und was läuft dabei schief?
Heutzutage ist es eben nicht wie früher, wo man zum Beispiel in die Bravo geschaut hat und die Informationen bekommen hat oder von einer Freundin, sondern es ist so, dass die Jugendlichen meistens über Social Media, TikTok, Instagram, über kurze Videos ihre Informationen bekommen. Das ist teilweise gut, weil viele Informationen dadurch zugänglich sind, aber auch schlecht, weil vieles vereinfacht dargestellt wird und nicht der Realität entspricht. Und das macht sehr viel Verunsicherung und die Jugendlichen wissen dann am Ende des Tages nicht, was sie wirklich glauben sollen.
Wenn wir jetzt, wir gehen davon aus, dass der Einfluss von Social Media auf die Generation heute gar nicht überschätzt werden kann. Wie äußert sich das zum Beispiel? Gibt es da bestimmte Mythen oder Fehlinformationen oder auch eben hat das Auswirkungen auf die Selbsteinschätzung?
Ja, enorme Auswirkungen. Es ist so, dass Jugendliche, umso mehr sie über Social Media konsumieren, umso mehr sehen sie ihren Körper nicht richtig, falsche Körperwahrnehmung. Es ist auch so, dass sie teilweise, also das Selbstbewusstsein dadurch beeinträchtigt ist. Und das sehe ich als großes Problem auch, wie man auszusehen hat. Und es ist auch so, dass zum Beispiel die Pille ein Riesenthema ist, Mythen um die Pille, dass Patientinnen sich nicht mehr trauen, die zu nehmen oder dass teilweise auch so Vorwürfe kommen, was, du nimmst die Pille, wie kannst du das nur machen? Und das ist, sehe ich tatsächlich als großes Problem.
Was gibt es so Trends oder Entwicklungen, die Ihnen große Sorgen machen, wenn Sie jetzt auch an konkrete Fälle denken, an konkrete Patientinnen?
Das ist im Grunde das, was wir gerade gesprochen haben, eben Körperwahrnehmung und auch vorgefertigte Meinungen von Dingen. Auch Jugendschwangerschaften sind teilweise auch ein Problem, weil eben teilweise die Verhütung nicht mehr ausreichend besprochen wird oder keine Verhütung genommen wird, teilweise auf Zyklus-Apps zurückgegriffen wird, was ja in dem Alter keine zuverlässige Verhütung darstellt.
Drehen wir es ein bisschen ins Positive. Was kann ein Instagram-Account wie Ihrer, was kann der Positives bewirken, was vielleicht klassische Aufklärung, wie wir sie noch kennengelernt haben oder auch nicht, nicht kann?
Das Tolle daran ist, dass es eine niederschwellige Möglichkeit ist, viele Menschen zu erreichen. Und es ist so, wenn ich jetzt da über meinen Account Jugendliche aufkläre, haben sie die Möglichkeit, in ihren vier Räumen quasi das zu konsumieren, vielleicht nochmal anzuhorchen, weil wenn sie bei mir in der Ordination sind, sage ich denen das vielleicht einmal und wenn sie dann nach Hause gehen, haben sie vielleicht schon die Hälfte vergessen. Aber da können sie es quasi immer wieder anhorchen und dann sinkt vielleicht die Schwelle auch, dass man zum Beispiel dann sich wirklich zum Arzt geht und einen Arzt oder eine Ärztin konsultiert und tut sich dann leichter, weil man schon vorab Informationen hat.
Medizinische Themen sind ja auch relativ komplex und man muss da wahrscheinlich aufpassen. Wenn es zu komplex wird, ist es vielleicht nicht mehr so gut geklickt oder kommt einfach nicht so, hat nicht so eine Reichweite. Wie gehen Sie denn da um damit? Wie stellen Sie die medizinischen Themen dar?
Mir ist wichtig, dass ich die medizinischen Themen korrekt darstelle, dass das wirklich fundiert, medizinisch fundiert und evidenzbasiert ist. Natürlich so formuliert, dass die Jugendlichen das auch verstehen. Ob das jetzt da viele Klicks oder Likes bekommt, ist mir nicht so wichtig. Mir ist wichtig, dass die Patientinnen oder die, nicht Patientinnen in dem Fall, sondern die Hörerinnen, dass die dann dadurch auf den Podcast geleitet werden und sich dadurch mehr informieren. Das ist mir wichtig.
Und wie gehen Sie mit Falschinformationen oder auch mit Kritik um? Haben Sie schon Kritik erhalten zu Ihren Posts oder zu irgendwelchen Podcast-Folgen?
Glücklicherweise bisher noch nicht. Bisher habe ich vorwiegend positive Rückmeldungen bekommen und wirklich große Begeisterung, gerade bei den Eltern, die dankbar sind, dass sie ihren Töchtern und teilweise auch Söhnen, manche hören das auch, diese Informationen mitgeben können.
Das ist ein interessanter Punkt. Wissen Sie eigentlich, ob Ihnen junge Männer genauso zuhören? Weil von den Auswertungen, von den Plattformen kann man sich da schon was rausziehen. Ne?
Ja, soweit ich rausgelesen habe, eher nicht, aber Eltern, also Väter hören durchaus den Podcast und vor kurzem ist ja die Folge über das erste Mal rausgekommen und da sage ich am Schluss auch, dass es mir eigentlich wichtig wäre, dass das auch genauso Burschen oder egal, wer auch immer, alle horchen, weil da das Thema Konsens eben so zentral ist und das ist ja für alle Menschen wichtig, genau.
Und das ist auch ein Thema in Ihren Sprechstunden?
Ja, ist auch ein Thema, genau. Mhm.
Haben Sie denn das Gefühl, dass Sie als Ärztin besondere Verantwortung online tragen?
Ja, absolut. Also online ist es meine Aufgabe, dass ich korrektes Wissen weitergebe und dass ich nicht irgendwelche vereinfachte Dinge erzähle, sondern dass das fundiert ist und eben, wie schon gesagt, evidenzbasiert. Darum, ich möchte mich ja davon abgrenzen zu anderen. Es gibt ja viele Influencer, die medizinisches Wissen sich aneignen. Und der Grund auch, warum ich da auf Social Media bin, ist, wenn wir als Ärztinnen nicht dort sind, dann wird dieses Vakuum gefüllt von anderen. Und das sind meistens Influencer, die kein medizinisches Wissen haben. Und ich würde mich freuen, wenn mehr Ärzte und Ärztinnen in diese Räume gehen, um wirklich korrektes Wissen weiterzugeben.
Steigen Sie da auch ein in Chatforen und exponieren sich damit auch mit Reaktionen oder wenn Sie etwas besonders ärgert, zum Beispiel eine bestimmte Fehlinformation?
Da bin ich eher noch zurückhaltend, aber das kann sich noch ändern.
Haben Sie eigentlich auch, also wenn man sozusagen sich in Social Media begibt, kann es auch sein, dass man da sozusagen angefeindet wird? Haben Sie davor eigentlich Angst? Das ist vielleicht fast ein bisschen übertrieben, aber...
Das ist eine sehr gute Frage. Tatsächlich, also Angst würde ich jetzt nicht sagen, aber ich habe Respekt davor. Aber bevor ich überhaupt mit dem Podcast gestartet bin, war das ja eine Hemmung, dass ich mir gedacht habe, wenn ich da besonders viel Kritik bekomme, wie gehe ich damit um? Aber der Drang danach, wirklich dieses Wissen weiter zu vermitteln, war viel größer. Und bisher hatte ich ja Glück, dass ich noch keine negativen Kritiken bekommen habe.
Ich könnte mir vorstellen, wenn eine junge Frau ihren Podcast hört, dass sie dann vielleicht ermutigt wird, zum ersten Mal eben diesen Besuch beim Gynäkologen zu wagen. Oder sehe ich das falsch? Ist das nicht mehr so eine Hürde, wie es vielleicht einmal früher war?
Doch, Sie haben damit recht, es ist nach wie vor eine Hürde. Und ich erlebe es immer wieder in meiner Praxis bei Patientinnen, die noch nicht meinen Podcast gehört haben, die dann ganz verängstigt da sitzen und das könnte man denen ersparen. Und umgekehrt wieder welche, die es schon gehört haben, die viel entspannter da sitzen und nicht solche Ängste haben. Ich denke tatsächlich, dass durch so ein Angebot mehr Jugendliche dann sich trauen, zur Frauenärztin oder zum Frauenarzt zu gehen.
Wie können sich da Patientinnen vorbereiten und welche Rolle sollten können die Eltern da spielen?
Das Wichtigste, wie überhaupt im Leben, ist Kommunikation. Wenn Eltern mit ihren Kindern darüber offen und ehrlich sprechen und keine Tabuthemen daraus machen, dann trauen sich die auch, zum Frauenarzt oder zur Frauenärztin zu gehen. Wichtig ist natürlich auch dementsprechendes Wissen, weil alles, was man weiß, was passiert, wie wird untersucht, was wird untersucht, was darf ich fragen, worüber darf ich sprechen. Wenn das vorab klar ist, dann tun sich die viel leichter, dass sie dann auch hingehen und sich untersuchen lassen.
Ist denn auch ausreichend Zeit vorhanden für diese intensiven Gespräche? Weil ich meine, ich nehme mal an, wenn eine Patientin das erste Mal kommt oder eine junge Frau, ein junges Mädchen, wird das wahrscheinlich mehr Zeit in Anspruch nehmen, als wenn jemand zum 10. Mal schon da ist.
Ja, das ist richtig. Das ist schon gerade in unserem Gesundheitssystem ein gewisses Problem, weil ich kann etwas leichter reden. Ich bin Wahlärztin und ich habe dementsprechend viel Zeit für meine Patientinnen. In der Kassenordination, wenn draußen das Wartezimmer voll ist, ist das natürlich viel schwieriger, weil dann kann ich mir nicht jetzt eine Viertelstunde Zeit nehmen und mit der Patientin ausführlich sprechen. Und genau da hakt ja mein Podcast ein, weil die Kolleginnen können das den Patientinnen anbieten. Und die können reinhorchen und haben schon viele Informationen und die sparen sich dann quasi viele Dinge, die den Patienten mitzuteilen sind.
Haben Sie das Gefühl, dass die jungen Frauen heute mehr wissen als in ihrer Jugend oder zu ihrer Zeit?
Das denke ich nicht. Ich denke, es ist anders. Es ist anders. Damals, zum Beispiel, wenn man eben eine Bravo aufschlägt, ist teilweise Jugendsexualität ganz offen gezeigt worden. Das wäre heute undenkbar. Aber umgekehrt ist zum Beispiel, auch wenn es um Pornografie zum Beispiel geht, das ist so frei zugänglich, was damals nicht gegeben hat. Ich glaube, man kann es nicht direkt vergleichen. Teilweise wurde damals offener über Sexualität gesprochen und teilweise sind manche Dinge heute mehr tabu.
Haben Sie das Gefühl, dass wir konservativer werden?
Ja, ich denke, wir werden konservativer in die Richtung, das stimmt.
Wie reagiert eigentlich Ihr unter Ärzten ja nicht ganz unwichtig, wie reagiert eigentlich Ihr Umfeld auf Ihre Aktivitäten?
Sehr positiv. Es ist so, dass ich regelmäßig dann, wenn ich in den Dienst komme, Flyer mitbringe, weil die das in ihren Organisationen auflegen und sind irrsinnig dankbar, die Kolleginnen, weil die das den Patientinnen als Zusatzangebot eben bieten können.
Sie haben vorher gemeint, dass auch Ihre Kolleginnen alle Ärztinnen auf Social Media auftreten sollten oder so viele wie möglich. Ist das die Zukunft? Wird es in diese Richtung gehen?
Ich denke, ja. Natürlich nicht alle, weil man muss auch dafür irgendwie die Muße haben. Ich denke, es ist einfach der Zeitgeist. Früher hat man den Patientinnen eine Broschüre in die Hand gedrückt. Das kann man vielleicht bei internistischen Patienten machen, aber bei jugendgynäkologischen Patientinnen ist es anders. Die wollen neue Medien und das wird der Zeitgeist. Das ist die Zukunft. Es werden so Dinge wie Podcasts, Social Media wird der Weg sein, um Informationen weiter zu transportieren. Und das merkt man ja auch, wenn man in den Medien schaut. Es gibt immer mehr Ärzte, immer mehr Plattformen, Ultraschallplattformen, die auf Social Media präsent sind, wo man selbst als Ärztin auch viele gute Informationen bekommt.
Sehr interessante Aussagen. Das war der Hörgang zum Thema Aufklärung mit Dr. Kehinde Wewe, Gynäkologin und Social Media Expertin. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben und auch den Weg nach Wien angetreten haben für ein Thema, mit dem sich viele Menschen immer noch schwer tun. Und an Sie, liebe Hörer, wenn Sie aus den letzten 20 bis 30 Minuten etwas mitgenommen haben, dann vielleicht das, dass Social Media nicht nur eine Plage ist für uns, sondern eben auch nutzbringend eingesetzt werden kann. Frau Dr. Wewe, darf ich Sie noch um Ihr Schlusswort bitten?
Ja, gerne. Ich wünsche mir, dass junge Menschen mehr Wissen bekommen, mehr Sicherheit und mehr Selbstbestimmung, dass sie ihren Körper besser verstehen und gute Entscheidungen für sich treffen können. Mit Girls Talk versuche ich genau hier einen Beitrag zu leisten. Und ich wünsche mir auch, dass Ärztinnen und Ärzte diese digitalen Räume aktiv nutzen. Nicht laut und nicht belehrend, sondern fachlich gut und verständlich und nah an den Fragen, die junge Menschen wirklich beschäftigen.
Und den Hinweis auf Girls Talk, den werden wir in den Shownotes unterbringen. Den Hörgang, den gibt's, so wie auch Girls Talk, auf allen großen Podcast-Plattformen. Uns gibt's dafür nur auf springermedizin.at und auf spektrum.de. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns gewogen und wir hören uns.
Das machen wir auf jeden Fall. Wiederhören. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Springer Medizin.